Ich begrüße Sie. Wir haben in der vergangenen Woche mit Humes berühmten Kapitel über die Wunder, das ist das 10. Kapitel der Inquiries Concerning Human Understanding, begonnen. Darüber spreche ich heute weiter. Das ist das Einzige, worüber ich heute reden will. Und ich habe da zuerst etwas über den Aufbau des Textes gesagt und wie das Verständnis des Aufbaus auch ein bisschen zusammenhängt mit dem, was man als Zielsetzung dieses Kapitels ansieht. Und da ging es vor allem um die Deutung der Stelle, wo Hume sagt, wenn Wunder Phänomene sein sollen, die von den Naturgesetzen abweichen, und die Naturgesetze aber andererseits diejenigen Regelmäßigkeiten sind, die sich durch Erfahrung als ausnahmslos erwiesen haben, dann kann man sich doch einfach keinen stärkeren Beweis aus der Erfahrung heraus gegen die Wunder mehr vorstellen. Und da habe ich gesagt, es gibt Leute, die diese Aussage schon als Humes Argument gegen die Wunder ansehen. Und das würde bedeuten, dass er Wunder aus analytischen Gründen rein begrifflich und trivialerweise für unmöglich erklärt. Ich habe gesagt, dass das keine gute Interpretation ist, vor allem, weil sie nicht berücksichtigt, was er unter einem Naturgesetz versteht, aber auch aus vielen anderen Gründen. Auch solche Interpretationen, die aber diesen Satz nicht schon als das ganze Argument, sondern nur als ein Teilargument verstehen, liegen nicht richtig, wenn Sie meinen, das wäre gleichsam die Kurzform einer den ganzen ersten Teil umfassenden a priorischen Argumentation. Und der zweite Teil würde dann auf das gleiche Ziel hin empirisch argumentieren. Also solche Fälle von solchen argumentativen Doppel- oder Mehrfachwegen, das gibt es immer wieder. Also das ist zum Beispiel etwas, was immer wieder auftaucht. Bei Kant. Bei Kant gibt es immer wieder Stellen, wo er sagt, wir argumentieren dafür, so und so, und dafür, da gibt es so einen Beweis dafür, und dann kann man da auch noch anders hinkommen und noch auf eine andere Weise. Aber es gibt dann immer irgendeine Beweisart, die den Vorzug verdient. Es gibt übrigens, ja, da gibt es auch bei Descartes diesen berühmten Fall mit dem Gottesbeweis in den Meditationen, den es ja in zweifacher Ausfertigung gibt, in der dritten Meditation und in der fünften Meditation, wo eben vor allem der Beweis in der fünften Meditation deswegen philosophiegeschichtlich berühmt ist und diskutierenswert ist, weil man ihn als eine modernisierte Fassung des ontologischen Arguments von Anselm betrachtet, wobei man immer achten muss, dass das Wort ontologischer Gottesbeweis etwas ist, was damals noch nicht existiert hat. Das ist eine Erfindung von Kant eigentlich gewesen. Man hat das den a priorischen Gottesbeweis genannt. Das hat man immer interessant gefunden, dass da etwas wieder auftaucht und Descartes selber musste sich auch damit auseinandersetzen, dass man ihm gesagt hat, er kupfert da nur was ab, was schon ein paar Jahrhunderte vorher ein anderer Mann und so weiter. Und also, wo aber sehr, sehr interessant ist, festzustellen, wenn man die genau analysiert, diese beiden Beweise, und er sagt das ja auch selber, oder er deutet das zumindest an, dieser a priorische Gottesbeweis in der fünften Meditation, eigentlich nur für solche Leser interessant ist oder gedacht ist, die den in der dritten schon kapiert haben. Also der wirklich interessante Gottesbeweis ist der Gottesbeweis in der dritten Meditation, und dann gibt es noch einen, das ist der a priorische Gottesbeweis. Und ein bisschen ist das hier eine Parallele, dass man sagt, aber natürlich ist dieser kartesische Beweis in der dritten Meditation kein empirischer Beweis. Ne? Aber er ist sehr viel komplexer. Und sowas sehen manche da auch bei Hume, nicht? Dass auf dasselbe Ziel hin von zwei strategischen Positionen aus argumentiert wird, von einer apriorischen und einer empirischen. Und dagegen habe ich im Sinne der Auffassung von Robert Vogelin gesagt, dass meiner und seiner, vor allem seiner Meinung nach halt natürlich der erste Teil die Frage klärt, nur die Frage klärt, was überhaupt ein diskutierenswerter Kandidat für ein Wunder wäre, also in diesem ersten Teil noch gar nicht Stellung bezogen wird zu der Frage, ob es faktisch Wunder gibt. Und dass der zweite Teil dann diese Frage, ob es faktisch Wunder gibt, empirisch untersucht und aufgrund empirischer Indizien oder Fakten auch empirisch gewonnener Einsicht nach beurteilt. Und dann habe ich noch begonnen, den theoretischen Rahmen der Argumentation ein bisschen zu beschreiben. Da kann man sich darauf konzentrieren, welche Rolle der Begriff der Erfahrung spielt. Erfahrung ist nicht Erkenntnis des Einzelnen, habe ich gesagt. Erfahrung ist nicht identisch mit Wahrnehmung durch die Sinne. Das ist so eine Frage, in welche Beziehung man seine Auffassung von Erfahrung setzen kann zu dieser spätantiken Theorie der Wahrnehmung als Kriterium der Wahrheit, als letztes Kriterium der Wahrheit. Auf jeden Fall ist Erfahrung bei ihm nicht koextensiv mit Wahrnehmung durch die Sinne, aber immer auf Wahrnehmung durch die Sinne zu beziehen. Also es ist sozusagen eine Frage der Direktheit oder Indirektheit, was man sich dann noch alles dazu denkt, wie man das zu dieser alten Lehre in Beziehung setzt. Und zweitens, das ist sehr wichtig, Erfahrung, obwohl das sicherste Leid, jetzt sage ich halt ein bisschen was, was Hume insgesamt betrifft, obwohl da bin ich alles andere als ein Experte, habe ich schon mal gesagt, der sicherste Leitfaden und die Grundlage aller unserer Erkenntnis ist Erfahrung, aber ist irrtumsanfällig. Und diesen Punkt muss man wirklich ganz genau verstehen. Das ist sehr, sehr wichtig und typisch für eine echt antirationalistische Einstellung, diese Sache mit der Irrtumsanfälligkeit. Unsere Erkenntnis ist in dem, was ihre Grundlage ist, irrtumsanfällig. Erfahrung ist die Grundlage und der Leitfaden aller unserer Erkenntnis und sie ist in dem, was die Grundlage ist, irrtumsanfällig. Es ist nicht damit getan, meines Erachtens, ich verstehe Hume so, dass es nicht damit getan ist, dass man sagt, ha, ich bin ein Empirist, nämlich ich bin der Auffassung, dass alle unsere Erkenntnis aus der Erfahrung gewonnen wird. Da wäre es, wenn man das als eine Deklaration des Empirismus nimmt, dann wäre es noch immer möglich, dass die Empiristin mit ihrer vermeintlichen Gegnerin, der Rationalistin, in einem wirklich fundamentalen Punkt noch immer einig ist, nämlich, dass alle Erkenntnis eine sichere und unerschütterliche Grundlage hat. Nämlich aus der Sicht der Empiristin die Erfahrung und aus der Sicht der Rationalistin irgendwelche a priorische Grundsätze oder reine Vernunftwahrheiten. Verstehen Sie? Das ist ja dann, wenn ich sage, ich bin ein Empirist oder eine Empiristin, und ich bin eben der Ansicht, die sichere und feste Grundlage von aller Erkenntnis ist Erfahrung. Und der andere sagt, na, glaube ich nicht. Es gibt auch sichere Grundlagen, die sind reine Vernunftwahrheiten und so. Dann teilen sie noch immer etwas miteinander. Nämlich, dass alle Erkenntnis auf irgendwelche sichere Grundlagen zurückgeführt werden kann. Das ist aber etwas, was ausgehebelt wird durch diese Auffassung von David Hume, der sagt, Erfahrung ist die Grundlage unserer Erkenntnis und ist als Grundlage irrtumsanfällig. Das muss man realisieren, damit man sozusagen die Radikalität dieser Position versteht. Da geht es um den Begriff der Grundlage und in einer gewissen Weise auch darüber, was Theorie überhaupt heißen soll, wenn man einmal den Begriff der Grundlage in Frage stellt. Also zumindest für jemanden, der aus der aristotelischen Sicht diese Sache betrachtet, hängen diese beiden Begriffe, Theorie und Grundlage, untrennbar zusammen. Über diese Sache mit der Irrtumsanfälligkeit selber könnte man jetzt eine ganze Menge noch dazu sagen. Ich greife nur zwei Punkte heraus. Der erste ist einer, auf den ich halt aufmerksam mache, so, weil er mir wichtig erscheint, den Hume selbst, aber nicht explizit macht, nämlich, dass Erfahrung sozusagen in ihrer Irrtumsanfälligkeit zugleich das Mittel der Selbstkorrektur ist. Also Erfahrung ist Irrtums, die Irrtumsanfälligkeit der Erfahrung heißt nicht, dass es nicht die Erfahrung selbst ist, die sich sozusagen immer wieder aus dem Irrtum befreit. Also ein Begriff, den ich hier nicht wirklich verwenden möchte, ja, aber der einem natürlich dann sozusagen in den Sinn kommt und den viele, die so einer ähnlichen Auffassung waren, wie ich ihnen da jetzt beschreibe, sofort verwenden, ist der vom Fortschritt der Erfahrung. Ne? Also dass sozusagen die meisten Empiristen und vor allem auch moderne Empiristen verstehen, die diesen Punkt mit der Selbstkorrektur der irrtumsanfälligen Erfahrung verstehen, deuten das so, dass Erfahrung in ihrem Fortschritt, ja, sozusagen das Remedium gegen ihre eigene Irrtumsanfälligkeit hat. Ich möchte nicht gern von Fortschritt in dem Zusammenhang sprechen, das scheint mir ein bisschen riskant. Man kann die Sache auch verstehen, wenn man das Wort nicht verwendet, ne? Dass Erfahrung immer wieder dasjenige ist, was sich aus dem eigenen Irrtum oder Fehlgehen befreit, was sozusagen dagegen nützt, ne? Dass man genauer hinschaut oder dass man aus einer anderen Seite die Sache anschaut und dann den Fehler korrigiert, der gemacht worden ist. Der zweite Punkt, den ich da machen möchte über die Irrtumsanfälligkeit, das ist allerdings einer, den Hume selbst sehr, sehr deutlich herausarbeitet und der für seine Argumentation ganz entscheidend ist, nämlich, dass die Unsicherheit der Erfahrung, diese Irrtumsanfälligkeit und Unsicherheit der Erfahrung etwas ist, was graduell besteht. Was man so in einer gewissen Weise, in einer sehr wenig technischen Weise, umgangssprachigen Weise über dieses Niveau kommt, an dieser Stelle da geht er da nicht hinaus, was man sozusagen einschätzen und bewerten kann nach Graden. Ja? Mit gewissen erfahrungsgestützten Behauptungen geht man ein höheres Risiko ein als mit bestimmten, oder würde man sozusagen weniger darauf wetten. Also er bringt da hier keinen, er verwendet das Bild der Wette überhaupt nicht, aber es wäre sozusagen etwas Angemessenes, um sich die Sache noch zu, ne? Auf das würde ich noch weniger setzen als auf das würde ich mehr setzen, und auf, so. Ja, wenn wir ein Urteil über eine Tatsachenfrage fällen, dann ist die Evidenz, auf die wir uns dabei berufen, und das ist jetzt auch ein sehr wichtiger Punkt, dann ist die Evidenz, auf die wir uns dabei berufen, dieser Grad der Sicherheit oder Unsicherheit. Also als Evidenz wird nicht bezeichnet, das, was uns in der Wahrnehmung präsent ist, was uns in der Evidenz heißt nicht das, was in einer punktuellen Wahrnehmung präsent ist, sondern Evidenz ist dieser Grad der Sicherheit oder Unsicherheit, den uns die Erfahrung mit dieser Art von Gegenständen oder Phänomenen erlaubt oder gibt. Das variable Verhältnis von Ursache und Wirkung, sagt er. Und dann macht er eben eine Unterscheidung, oder sagen wir, nur auf der einen Seite dieser Unterscheidung steht ein wirklicher Terminus, nämlich der Terminus Beweis. Ein Beweis liegt dann vor, wenn die Erfahrung keine Ausnahme, nämlich keine Ausnahme von einer bestimmten Ursache-Wirkungsbeziehung, kennt. Und in allen anderen Fällen, wo es Ausnahmen gibt, gibt es dann auch gegensätzliche Wahrnehmungen. Er drückt das halt so aus, die Ausnahme ist die gegensätzliche. Und deren Verhältnis bestimmt dann einen bestimmten Grad der Wahrscheinlichkeit. Ich weiß nicht, ob ich die Stelle dann letztes Mal schon vorgelesen habe. Erweisement therefore proportions his belief to the evidence. In such conclusions as are founded on an infallible experience, he expects the event with the last degree, also mit dem äußersten degree of assurance and regards his past experience as a full proof of the future existence of that event. Also Hauptbeispiel ist immer das der Sonnenauf- und Untergang. Der Tageszyklus. In other cases, he proceeds with more caution. He weighs the opposite experiments. He considers which side is supported by the greater number of experiments. To that side he inclines with doubt and hesitations. Also nie ohne. Also sozusagen alles andere, was man behauptet, hat auch in einem gewissen Grad, zögern ist nicht das richtige Wort, aber was Zweifel, nicht? Und zögern, sagen wir halt, an sich. And when at last he fixes his judgment, the evidence exceeds not what we properly call probability. Und dann gibt er eine sehr, sehr einfache, hanebücherne, also Erklärung, was er darunter versteht, also dass man von der, dass man da von der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, die für eine Auffassung sprechen, die anderen abzieht, und das ist dann ein so ein Degree of Probability. 100 instances or experiments on one side and 50 on another afford a doubtful expectation of any event. So, 100 uniform experiments with only one that is contradictory, reasonable, beget a pretty strong degree of assurance. But in all cases, we must balance the opposite experiments where they are opposite and deduct the smaller number from the greater in order to know the exact force of the superior evidence. Also das ist ohne jeden technischen Anspruch, sozusagen nur damit man versteht, was er ungefähr meint. Der kluge Mann orientiert seine Erkenntnisansprüche an der Evidenz in ihrer graduellen Bestimmtheit. Der zweite Punkt in seiner Vorstellung von Erfahrungsbasiertheit aller Erkenntnis, also neben dieser Sache mit der Irrtumsanfälligkeit, die eben dann diese Unterscheidung von Proof and Probability erlaubt, der zweite Punkt, der da wichtig ist, ist die Bedeutung der Bezeugung. Fast alles, was wir wissen, wissen wir durch die Bezeugung anderer. Also in die erfahrungsbasierte Erkenntnis eingeschlossen ist die Kenntnis durch Bezeugung. Berichte, unsere Erkenntnis wäre nicht, was sie ist. Unsere ganze Welt wäre überhaupt nicht, was sie ist. Wenn wir uns nicht prinzipiell auf Bezeugung, auf das, was wir durch die Berichte anderer wissen, verlassen könnten. Fast alles wissen wir durch die Bezeugung anderer. Und da ist jetzt das Entscheidende, das habe ich da am Schluss dann ja auch noch sozusagen versucht, Ihnen möglichst entschieden zu sagen, dass Bezeugung selbst zu dem, was sie bezeugt, auch in einem Verhältnis gradueller Evidenz steht. Also dass der Bericht, den mir ein anderer gibt, ist in einer gewissen Weise auch so eine Erfahrungstatsache wie die Erfahrungstatsache, von der er seinen Bericht gibt. Also da lese ich auch vor, das sagt er sehr, sehr unmissverständlich. To apply these principles, das ist die unmittelbare Fortsetzung, to a particular instance, we may observe that there is no species of reasoning more common, more useful and even necessary to human life than that which is derived from the testimony of man and the reports of eyewitnesses and spectators. This species of reasoning, perhaps one may deny, to be founded on the relation of cause and effect. I shall not dispute about a word. It will be sufficient to observe that our assurance in any argument of this kind, also wo es um Bezeugung geht, is derived from no other principle than our observation of the veracity of human testimony. and of the usual conformity of facts to the reports of witnesses. Also so wie die Konformität von Ereignissen als Ursache und Wirkung, so geht es bei der Bezeugung auch um die Erfahrung einer Konformität zwischen der bezeugten Tatsache und der Bezeugung. It being a general maxim that no objects have any discoverable connections together, also das ist jetzt der große Hume sozusagen, sein großer Hintergrund, and that all the inferences which we can draw from one to another are founded merely on our experience of their constant and regular conjunction, it is evident that we ought not to make an exception to this maxim in favor of human testimony, whose connection with any event seems in itself as little necessary as any other. Ja? Und dann setzt er fort, das ist ganz interessant, das ist wichtig, wie er das fortsetzt. Were not the memory tenacious to a certain degree, had not man commonly an inclination to truth and the principle of probity, were they not sensible to shame when detected in a falsehood? Were not these, I say, discovered by experience? Also die Verlässlichkeit unseres Gedächtnisses, der Umstand, unser Vertrauen darauf, dass Menschen letztlich doch mehr an der Wahrheit als an der Falschheit interessiert sind und sich schämen, wenn sie bei einer Falschheit ertappt werden und so, das sind Punkte, die empirisch bewährt werden und herausgefunden werden. Discovered by experience to be qualities inherent in human nature, we should never repose the least confidence in human testimony. Ja, also das ist ganz, ganz eine entscheidende Sache, dass das Verhältnis zwischen dem Bericht und der Tatsache keine Ausnahme davon ist, dass alles, was überhaupt irgendwie in Erfahrung miteinander verknüpft ist, eben keine andere Basis haben kann oder keine andere Evidenz bei sich führen kann, als dass es entweder ein Beweis ist oder eine bestimmte Probability der Sache zugeordnet werden kann aus dem Verhältnis von Belegen und Gegenbelegen zueinander. Das ist die Stelle, auf die ich mich letzte Woche ganz am Ende bezogen habe, dass wir Menschen über ein im Prinzip verlässliches Gedächtnis verfügen und die Tendenz haben, eher das Wahre zu behaupten, sind keine transzendentalen oder quasi-transzendentalen Voraussetzungen für die Möglichkeit der Erkenntnis, sondern das sind Qualities discovered by experience. Die sind selber auf der Grundlage einer gewichteten Evidenz sozusagen gefasst. Und jetzt würde ich halt noch ein bisschen was sagen, vor allem zu dem Inhalt des ersten Teils, dieses angebliche a priorische Argument. Die Kraft eines Zeugnisses ist also eine Sache der Übereinstimmung des Berichts mit den Tatsachen im Lichte einer Erfahrung auf lange Sicht. So wie wir auf der Ebene Objekte sagen, dass wenn auf A immer B folgt, A ein Beweis für das Eintreten von B ist, und wenn das nicht immer der Fall ist, nur eine Wahrscheinlichkeit, so ist es auch mit der Bezeugung. Wenn wir von einer und derselben Tatsache immer und von allen denselben Bericht bekommen, dann gilt uns dieser Bericht als Beweis. Andernfalls gibt er uns eine Wahrscheinlichkeit, die von zwei verschiedenen Faktoren abhängen kann, diese Wahrscheinlichkeit jetzt. Also im Prinzip von zwei verschiedenen Faktoren abhängig gemacht werden kann. Nämlich der Häufigkeit des Ereignisses einerseits und der Menge und Qualität der Bezeugungen andererseits. Ja, das ist wichtig, dass man nicht, also die Wahrscheinlichkeit, die wir dann dafür haben, für die sind zwei Sachen ausschlaggebend, wie häufig dieses Ereignis ist und welche Qualität und welche Menge von Bezeugung vorliegt. Ich lese vor. The reason why we place any credit in witnesses and historians is not derived from any connection which we perceive a priori, between testimony and reality, but because we are accustomed to find a conformity between them. But when the fact attested is such a one as has seldom fallen under our observation, also wenn es sich um ein seltenes Ereignis handelt, here is a contest of two opposite experiences, of which the one destroys the other as far as its force goes, and the superior can only operate on the mind by the force which remains. The very same, ja, also wenn der Fall selten ist, dann gibt es sozusagen eine Balance. Da muss man eine Balance finden zwischen wie selten der ist und wie gut die Bezeugung ist, um den bestätigen zu können. Und da bringt er dann eben das Beispiel von diesem Sprichwort, das die alten Römer hatten: I should not believe such a story even if it were told to me by Cato. Auch wenn es mir Cato erzählt hätte, der Verlässliche, der das Ding sagt, würde ich das auch nicht glauben. Dass ein Mensch auf dem Mond war oder so, bei den alten Römern. Ne? Auf der anderen Seite kann auch der Fall eintreten, also da ist sozusagen die Seltenheit oder die Seltsamkeit des Ereignisses etwas, was nach diesem Sprichwort sozusagen auch durch die höchste Qualität des Zeugen oder der Zeugenschaft nicht aufgewogen wird oder nicht ausgehebelt werden kann. Auf der anderen Seite kann natürlich auch der Fall eintreten, dass es sich um ein relativ gewöhnliches, harmloses Ereignis handelt, aber der Zeuge nicht hinreichend qualifiziert ist. Also dass man sagt, es handelt sich darum, ob ein Auto an der Straßenecke oder auf der gegenüberliegenden Seite geparkt war und der einzige Zeuge, der dazu eine Aussage machen kann, einer ist, der immer betrunken ist und so, dann kann auch an so einer Sache Zweifel geäußert werden. Und jetzt ist ganz nützlich eine Unterscheidung. Der Robert Vogelin macht eine terminologische Unterscheidung, die Hume in dieser Form selber nicht macht, aber die sehr im Geist von Hume ist, zwischen zwei Gesichtspunkten, unter denen man nun die Evidenz einer Bezeugung bewerten kann. Und er nennt das Direct Method und Reverse Method. Also da lese ich Ihnen jetzt aus dem Hume eine Stelle vor, über das, was Direct Method ist. Direct Method ist sozusagen die Bewertung auf der Grundlage sozusagen der Qualifikation oder der mangelnden Qualifikation der Zeugen. The contrariety of evidence in the present case may be derived from several different causes, from the opposition of contrary testimony, also dass zum Beispiel Leute verschiedene Aussagen über das Ereignis machen, from the character or number of the witnesses, from the manner of their delivering their testimony, ganz interessant, ne? Or from the union of all these circumstances. We entertain a suspicion concerning any matter of fact when the witnesses contradict each other, when they are but few, or of a doubtful character, when they have an interest in what they affirm, when they deliver their testimony with hesitation, or, on the contrary, with too violent asseverations. There are many other particulars of the same kind which may diminish or destroy the force of any argument derived from human testimony. Also das ist die eine Seite, die direkte Methode, sozusagen einen Bericht zu bewerten, die sich auf die Qualität der Zeugenschaft stützt. Das ist übrigens ein sehr, sehr interessanter Punkt, was er da inhaltlich anführt. Da geht es ja jetzt nicht einfach nur um die um die Anzahl der Zeugen und so, sondern da sagt er, am klarsten fassbar ist das Interesse dort, wo er sagt, wenn sie nur zögern, der Ding sagt, vielleicht, na, also eigentlich glaube ich schon, dass er und so weiter. Und der andere, der sagt, na, hundertprozentig, also da fährt die Eisenbahn drüber. Der hat, und beides ist ein Grund, sozusagen ein bisschen zu zweifeln. Ne? Also die gegensätzliche. Oder dann gibt es auch, when they are of doubtful character. Das ist sehr interessant, dass das Faktoren sind, die tatsächlich in einer völlig anderen Disziplin, nämlich in der klassischen antiken Rhetorik, in der Beurteilung der Gerichtsrede schon die ausschlaggebenden Faktoren sind, was man machen kann, um die Glaubwürdigkeit eines Zeugen zu unterminieren. Ja, also dass man vor Gericht sagt, der sagt das und das, aber wissen Sie nicht, dass dieser Mann schon vor 3 Jahren einmal verurteilt worden ist wegen dem? Oder was in der Rhetorik, also das sind alles Faktoren, die man in der Rhetorik ad herennium zum Beispiel, findet man die schon, was ein Anwalt vor Gericht sozusagen tun kann, damit er einen Zeugen in seiner Glaubwürdigkeit beschädigt. Da spielt zum Beispiel das eine große Rolle, das ist ein wichtiger Topos, der gute Leumund des Zeugen. Das ist auch sowas. Wenn ein Zeuge einen guten Leumund hat, dann ist er vertrauenswürdiger. Er ist nicht deswegen vertrauenswürdiger, weil eine a priorische Beziehung besteht zwischen einem guten Leumund und der Aufrichtigkeit des Menschen. Überhaupt nicht. Sondern er ist deswegen vertrauenswürdiger, weil er was zu verlieren hat. Und einer, der einen schlechten Leumund hat, nichts mehr zu verlieren hat und sozusagen mehr riskieren kann. Das ist ganz interessant, dass da hier in dieser Theorie sozusagen genau diese Topoi da auftauchen, die aus einem ganz anderen Bereich kommen. Also das ist die Direct Method, ja?
Das ist ein Leumund. Oder was?
Haben Sie ein Leumundszeugnis? Werden Sie aber irgendwann einmal in Ihrem Leben brauchen, dass Sie unbescholten sind. Und, ja? Wahrscheinlich. Aber der Begriff kann auch ein bisschen weniger technisch gefasst werden und sozusagen, das ist einfach das, was die Allgemeinheit über einen weiß und sagt. Ne? Das ist Direct Method, Reverse Method, das ist das Cato-Beispiel. Ne? Reverse Method ist sozusagen von der Seltenheit, da wir haben eigentlich eine gute Bezeugung, aber das Ereignis selber ist von der Art, dass es noch viel mehr verlangt oder dass man gar nicht so viel aufbieten kann an Autorität der Zeugen. Da bringe ich Ihnen jetzt ein, zwei Beispiele von Vogelin dafür, die ein bisschen verschieden sind voneinander, also zwei Beispiele, die ein bisschen voneinander verschieden sind, wo es darauf ankommt, dass man den Punkt erwischt, warum man die zusammengruppiert. Also jetzt muss ich danach schauen, wann dieses Buch tatsächlich geschrieben worden ist, das muss man da wissen. 2003 ist dieses Buch erschienen, kleine Büchlein erschienen. Also das erste Beispiel ist, man ist irgendwo und es wird einem erzählt, dass der damalige Präsident der USA, George W. Bush, auf einem Seil über seinen Swimmingpool drüber gehen kann, also Seil tanzen kann, über ein Seil gespannt über den Swimmingpool drüber gegangen ist. Das ist extrem unglaubwürdig für jeden, der den damaligen Präsidenten George W. Bush mal im Fernsehen gesehen hat, wie er zum Beispiel hinter ein Mikrofon tritt oder sowas. Dann kann man nicht annehmen, dass er Seil tanzen kann, sodass er da über seinen Swimmingpool drüber kommt. Ja, das ist so wie das Cato-Beispiel. Und das Wichtige daran ist, dass es aber im Prinzip möglich ist, diese Unwahrscheinlichkeit auszugleichen und sozusagen doch zu einer Bewahrheitung des Berichts zu kommen durch eine massiv optimierte Bezeugung, also zum Beispiel Videoaufnahmen. also so wie sie mir ja zum Beispiel auch nicht so ohne weiteres abnehmen würden, Bodget, wie ich da immer mit meinen Mikrofonen an, dass ich mit drei Bällen jonglieren kann. Das andere Beispiel, das ist das eine. Das zweite Beispiel, das sind Beispiele für etwas Gemeinsames. Das zweite Beispiel ist ganz anders. Wir haben einen Bekannten, der ist, den nennt er ungerechterweise natürlich, das ist sozusagen eigentlich so ziemlich der einzige Fehler in dem Buch, der heißt Henry bei ihm. Wir haben einen Bekannten, der ist ganz normal, mit dem gehen wir hin und wieder essen und spielen Karten und so. Und der erzählt uns eines Abends beim Essen, dass er gestern mit dem Flugzeug aus Singapur gekommen ist und nehmen, neben Michael Jackson gesessen ist und sich mit dem so ein bisschen unterhalten hat und so. Und wir finden das toll und sagen, erzähl ein bisschen, was ist das eigentlich für einer und so. Und der erzählt ein bisschen was und dann essen wir weiter und dann kommt das Dessert und sagt, übrigens, weil wir uns da so dafür interessiert sind, eine Woche vorher ist er mit dem Flugzeug von Los Angeles nach Rom geflogen und da ist er neben der Margaret Thatcher oder was weiß ich, beim Gesessen war, außer, und so erzählt er jedes Mal, wenn wir ihn treffen, erzählt er, dass er mit dem da war, mit dem und das und so. Und ansonsten ist er eigentlich ein ganz normaler Kerl. Aber jetzt, das mit dem Michael Jackson, das hätten wir ihm ja eventuell noch abgenommen, wenn es nur eine Sache gewesen wäre. Ne? Sowas kann schon passieren. Oder fast jedem von uns ist das schon mal passiert, dass man mit so jemandem irgendwie mal zusammengestoßen ist und der hat dann was gesagt und so. Aber die Häufung, ne? Sozusagen, dass das dem auf Schritt und Tritt passiert, das erscheint uns nicht glaubwürdig. Ja, es ist nicht völlig undenkbar, ne, dass das nicht alles stimmt. Vielleicht ist er in seinem wirklichen Leben, vielleicht wissen wir zu wenig über ihn. Vielleicht ist er Gesellschaftsreporter für irgendeine Zeitung oder sowas und kriegt er Geld dafür, dass er da Leute interviewt und so und stellt die Geschichten nur ein bisschen anders dar oder so. Aber im Prinzip ist es so, dass es hier im Unterschied zu der Seiltänzer-Sache handelt es sich um sozusagen etwas anderes, was unser Misstrauen erweckt. Nicht das einzelne Faktum, sondern die Anzahl der ähnlichen Fakten. In beiden Fällen überwiegt die extreme Unwahrscheinlichkeit des Ereignisses auch gegen die Bezeugung, aber letztlich ist es doch vorstellbar, dass die Bezeugung die Oberhand bekäme. Ja? Und worauf es ankommt, ist einfach nur die Unwahrscheinlichkeit des Ereignisses und nicht welche Art von Ereignis es ist. Also ob es ein Einzelereignis ist oder eine Menge von Ereignissen. Es ist nur die Unwahrscheinlichkeit, die dann insgesamt festgestellt wird, die da den Ausschlag gibt. Also das sind Fälle, wo die extreme Unwahrscheinlichkeit des Ereignisses gegen die Bezeugung überwiegt. Und jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiger Punkt in seiner Argumentation. Jetzt macht er von diesen, bei Hume nämlich, von dieser Art von Beispielen oder Überlegung, macht Hume einen Übergang. Er nennt ihn den Übergang von Marvelous zu Miraculous. Also vom Unglaublichen zum echten Wunder. Vom Unglaublichen zum echt Wunderbaren. Und das ist der Übergang, wo das Ereignis tatsächlich einem Naturgesetz widerspricht. Da fängt an, dieser Begriff des Naturgesetzes. Da hat der Begriff Naturgesetz seinen eigentlichen systematischen Auftritt in seinem Übergang. Von dem, was extrem unwahrscheinlich, was unglaublich ist, zu dem, was ein wirkliches Wunder ist. Wenn George W. Bush eben nicht über ein Seil geht, sondern wirklich auf dem Wasser. Über seinen Swimmingpool. Weil das gegen ein Naturgesetz ist, ist das Ereignis, also ist sozusagen, liegt ein Beweis dagegen vor. Ausnahmslos, das gibt es nicht, das hat noch nie stattgefunden. In aller Erfahrung, einschließlich Experimente, kommt sowas nicht vor. Und nur in einem solchen Sinn, meint er, sprechen wir von einem echten Wunder, wo sozusagen ein Gegenbeweis im vollen Sinn vorliegt, also in dem technischen Sinn von Beweis. Der sagt, dass die Erfahrung, die wir mit dieser Art von Sachen haben, sagt, das kommt einfach nicht vor. Jeder, der es probiert hat, ist nass geworden. Also, es wird hier das echte Wunder dem Unglaublichen nicht von seinem Ursprung her kontrastiert, so wie in dieser, eigentlich eher noch in dieser mittelalterlichen Sicht der Sache, die wir voriges Mal, glaube ich, besprochen haben, sondern von dem Begriff des Naturgesetzes her. Und es handelt sich um eine semantische Frage oder Festsetzung hier, dass wir dann von einem Wunder sprechen. Und wann würden wir dann sagen, also jetzt sind wir an dem springenden Punkt der Argumentation in diesem ersten Teil, und wann würden wir dann sagen, was müsste dann noch der Fall sein, dass wir sagen, dass es so etwas gibt? Das Maximum, das wir sozusagen von selber dagegen aufbieten könnten, wäre eben eine perfekte Zeugenschaft. Wenn wir eine perfekte Zeugenschaft haben, also eine große Anzahl, einschließlich Experten, sowas wie weltweite Zustimmung, dass die Sonne jeden Tag auf und wieder untergeht und solche Sachen, dann würden wir hinsichtlich der Zeugenschaft auch von einem Beweis sprechen. Ja, das ist das Maximum, was wir aufbieten können. In der Frage, ob es Wunder gibt, ist einmal semantisch klar, dass ein Wunder etwas ist, was gegen ein Naturgesetz verstößt. Und insofern ist es, da muss man aber eben immer im Hintergrund haben, dass Naturgesetz sozusagen ein aus Erfahrung gewonnenes Gesetz ist. Und damit liegt ein Proof vor im strengen Sinn, es gibt keine Ausnahme. Und die Zeugenschaft auf der anderen Seite, die perfekte Zeugenschaft, ist ein dagegen operierender, genauso perfekter Beweis. Das ist alles, was wir zunächst einmal feststellen können. Das heißt, man ist an diesem Punkt auf einer neuen Ebene. Man ist jetzt nicht auf einer Ebene, wo man das Verhältnis von Beweis und Wahrscheinlichkeit, Proof and Probability, erklärt, sondern wo man über Proof spricht. Und Hume selber sagt an einer bestimmten Stelle, wo es um die Wunder geht, da geht es um eine Situation von Proof against Proof, Beweis gegen Beweis. Ja, bitte?
Warum? Also,
na, das ist ja wurscht, was Sie halt verlangen. Das ist ja egal, ob Sie sagen, Sie verstehen darunter, dass er überhaupt nicht nass wird oder dass nur die Fußsohlen ein bisschen nass werden oder sowas.
Wir haben doch heute, in der heutigen Physik haben wir Phänomene, die sind an sich.
Ja, das ist ganz klar. Da hat er auch solche Beispiele hat er auch natürlich. Hume, meine ich. Dass da der Kontext etwas ändern kann. Da hat er das Beispiel, da bringt er das Beispiel von dem indischen Adeligen, der es für unfassbar hält, dass durch eine Veränderung der Temperatur auf einmal alle Pflanzen kaputt gehen oder sowas, weil er noch nie erlebt hat, dass die Temperatur unter Null, also der sozusagen nicht unseren Begriff des Frierens hat. Und der ist nach Humes Auffassung gerechtfertigt darin, dass er das für unmöglich hält. Ja? Obwohl auf einem höheren Grad der Bildung, sagen wir jetzt Bildung unter Anführungszeichen, wenn man die Verhältnisse in Nordeuropa mit einbezieht oder in unserer Gegend hier heute Nacht, natürlich das dann korrigieren muss. Ne? Das ist schon. Aber was Sie verlangen als Kriterium dafür, dass er jetzt übers Wasser gegangen ist oder nicht, da genügt es irgendeins anzugeben, das halt dem Gesetz widerspricht oder der Erfahrung widerspricht, was das jetzt genau ist. Ne? Ob er nass geworden ist oder nicht. Ne? Das spielt dabei keine Rolle. Es geht einfach nur darum, dass es sich um einen Fall handelt, wo ein Ereignis bezeugt wird, wo jemand von einem Ereignis berichtet, das einem Naturgesetz widerspricht. Und ich habe Ihnen jetzt ein Beispiel gegeben, das natürlich jetzt auch was davon sagt, dass ihm schon klar ist, dass auch Naturgesetz etwas ist, was irgendwo eine Seite hat, wo man das relativieren kann. Ja, okay, da will ich mich nicht drauf einlassen. Also ich will mich nicht drauf einlassen über die Diskussion zwischen Popper und Carnap jetzt, was zu sagen über diese Sache. Aber ich sage dann schon noch was zu dem Punkt. Ja? Klar, aber das ist etwas, was man sehen muss, dass er das so hält, in dieser, zunächst mal, so in dieser Schwebe hält, ja? Dass das charakteristisch ist. Ich spreche den Punkt nochmal an. Das Wichtige für uns ist, im Fall der Wunder geht es nicht einfach um die Existenz von Proof im Gegensatz zu Probability, sondern da geht es um die Gegenstellung von Proof against Proof. Von der einen Seite gibt es einen Beweis, dass das nicht möglich ist, und von der anderen Seite gibt es etwas, was Beweisqualität hat, von der Zeugenschaft her. Lese ich Ihnen jetzt wieder was vor. But in order to increase the probability against the testimony of witnesses, let us suppose that the fact which they affirm instead of being only marvelous is really miraculous. And suppose also that the testimony considered apart and in itself amounts to an entire proof. In that case, there is proof against proof, of which the strongest must prevail, but still with a diminution of its force in proportion to that of its antagonist. Also wir hätten so quasi, wir haben hier sozusagen den optimierten Fall, den optimalen Fall für das, was ein Wunder wäre. Sollten wir dann zustimmen? Na, jetzt ist die Frage, sollten wir dann zustimmen, dass so etwas, dass es Wunder gibt? Natürlich nicht, ne? Weil wir haben ja nur ein Pari. Wir haben keinen Beweis. Gibt es noch eine zusätzliche Qualifikation, die uns doch an ein Wunder glauben lassen würde? Also wir sind noch immer in diesem ersten Teil, der sagt, was ist der optimale Fall? Und das wäre der optimale Fall, und hätten wir dann in diesem Fall, wenn es denn gibt, die Pflicht zu sagen, es gibt Wunder? Nein, haben wir nicht, weil wir haben nur ein Pari. Aber, also können wir da von einem Beweis für Wunder sprechen? Nein, können wir nicht, weil wir haben Beweis gegen Beweis. Jetzt ist die Frage, gibt es noch eine zusätzliche Qualifikation? Gibt es noch irgendetwas, was wir noch aufbieten könnten, aus dem Reservetank sozusagen, was uns doch an ein Wunder glauben lassen würde? Und da gibt es eine interessante Antwort von Hume, da sagt er, ja, vielleicht. Ja, vielleicht gibt es da noch was. The plain consequence is that no testimony, jetzt lese ich Ihnen diesen Satz vor, wo er das sagt, was man da noch in Betracht ziehen könnte. That no testimony is sufficient, kein Zeugnis kann hinreichend sein, to establish a miracle. Also das haben wir mal. Ja. Unless the testimony be of such a kind that its falsehood would be more miraculous than the fact which it endeavors to establish. And even in that case, there is a mutual destruction of arguments, and the superior only gives us an assurance suitable to that degree of force which remains after deducting the inferior. Also es kann nie einen Beweis für Wunder geben, aber man kann sich einen Fall vorstellen oder ausdenken, indem die Wahrscheinlichkeit für die Wunder noch ein bisschen über dieses Pari hinaus erhöht werden kann, nämlich dann, wenn die Falschheit dieser optimalen Bezeugung ein noch größeres Wunder wäre als das, was sie als Wunder bezeugt. Der Vogelin hat einen sehr guten Ausdruck dafür gefunden, was da verlangt wird. Er sagt, wenn man überhaupt die Wahrscheinlichkeit für Wunder noch einmal erhöhen will, über dieses Pari von Proof against Proof hinaus, dann kann man das nicht um irgendein kleines bisschen, sondern erhöht werden kann sie nur sozusagen um die Länge eines zweiten Wunders. Ja, man müsste noch ein zweites Wunder auf das erste draufstellen können, auf der anderen Seite noch ein genauso großes Wunder draufstellen können und auch dann hat man noch keinen Beweis, sondern nur eine signifikant, hätte man noch keinen Beweis, sondern nur eine signifikant erhöhte Wahrscheinlichkeit. Das ist also der erste Teil. Was ist im Lichte der Konzeptionen, die wir schon besprochen haben, das Interessante? Als erstes fällt auf, dass auch er eine Unterscheidung macht, die die eigentlichen Wunder von anderen wundersamen und unglaublichen Phänomenen trennt. Aber die Unterscheidung, die er macht, ist von einer völlig anderen Art als die zwischen dem natürlich Wunderbaren und dem eigentlichen Wunder, die zum Beispiel bei Thomas von Aquin vorliegt. Denn die waren ja von der Wunderlichkeit her gar nicht qualitativ verschieden, sondern nur vom Urheber her. Bei Hume aber kommt der Urheber überhaupt nicht vor. Also in seiner ganzen Diskussion des Wunders geht es nie wesentlich um das, was vom Inhalt her die Seltsamkeit oder vom Ursprung her die Seltsamkeit zu einem Wunder macht, sondern es geht immer nur um das Verhältnis zwischen der Seltenheit des Ereignisses und der Verlässlichkeit der Bezeugung. Dafür gibt es aber bei Hume einen Unterschied in der Seltsamkeit, und zwar einen Unterschied in der Seltsamkeit im Sinne der Seltenheit. Das ist der Punkt. Liegt auch nicht auf einer phänomenalen, deskriptiven Ebene, sondern wird eben festgelegt, dieser Unterschied, durch den Begriff des Naturgesetzes. Und da ist der charakteristische Punkt der, dass das Naturgesetz zwar von den wahrscheinlichen Erkenntnissen strikt unterschieden wird, also es ist für seine Argumentation gegen die Wunder ist es ganz wesentlich, dieser Sprung von dem Busch, der über das Seil geht, zu dem Busch, der übers Wasser geht. Also und der Unterschied ist der, dass im zweiten Fall ein Naturgesetz, eine Ausnahme von einem Naturgesetz behauptet wird, wo aber das Naturgesetz eben etwas ist, was keine Ausnahme hat. Also, dass das Naturgesetz strikt unterschieden wird, die ganze Argumentation wär nichts, wenn er nicht da diesen Schnitt machen würde. Und trotzdem steht das Naturgesetz, und das ist das, worauf Sie angespielt haben, und trotzdem steht das Naturgesetz in einer Kontinuität mit den anderen, mit den bloß wahrscheinlichen Erkenntnissen über die Natur der Dinge, weil es auch nur auf Erfahrung basiert. Also das ist eben diese Fallibilismus-Problematik, die man natürlich auch mit Beziehung auf Hume in der modernen Wissenschaftsphilosophie führt. Ich würde sagen, um sozusagen das zu kommentieren, worum es da geht, worum es da eigentlich geht. Und da muss man wirklich, so wie ich vorher gesagt habe, das ist ein ähnlicher Punkt wie der, wo ich gesagt habe, wo liegt der Empirismus eigentlich? Also wo unterscheidet sich die Empiristin wirklich von der Rationalistin? Nicht dadurch, dass sie eine andere Vorstellung davon hat, was die sicheren Grundlagen unserer Erkenntnis sind, sondern dass sie eine Vorstellung davon hat, dass unsere Erkenntnis auf etwas aufbaut, was eben keine völlig sicheren Grundlagen hat. Und ein ähnlich prinzipieller Punkt ist da. Nämlich, ich würde versuchen, ihn so zu verstehen, dass er meint, dass Verlässlichkeit, ja, also etwas, auf das wir bauen können. Und so wie er auch gesagt hat, also wenn wir uns nicht darauf verlassen würden, dass das menschliche Gedächtnis letztlich funktioniert und dass die Menschen letztlich danach streben, eher das Wahre zu behaupten als das Falsche. Also dass Verlässlichkeit als solche ein Wert ist, und zwar ein Wert, den wir setzen müssen. und uns sozusagen nicht von einem a priorischen Argument garantieren lassen können. Dass Verlässlichkeit ein Wert ist, der sozusagen immer wieder von den Menschen in ihrer Kommunikation, in ihrem gemeinsamen Handeln gesetzt werden muss und den wir uns auch nicht von so einem rationalen, rein rationalen Argument wie dem Argument von Descartes in den Meditationen mit dem Cogito garantieren lassen können. Wir müssen ihn selber setzen und können ihn nur dort setzen, wo wir keinen Fall dagegen gefunden haben. Das ist, glaube ich, die Idee bei der Sache. Verlässlichkeit ist etwas, was wir selber machen müssen, gemeinsam machen müssen und was wir dorthin setzen müssen, wo wir nichts dagegen gefunden haben. Was nicht, und da steckt jetzt dann, nicht? In dieser vorsichtigen Formulierung kann man sagen, aha, das hat eine Flanke, wo man sagen kann, aber es kann sich herausstellen, dass wir ihn in irgendeiner anderen Situation mal auch anders setzen müssen, umsetzen müssen, wo etwas Verlässliches ist. Also es gibt natürlich da, also ich würde, wenn ich so eine Alternative dazu, dass man in diese wissenschaftstheoretischen Diskussionen einsteigt, wäre, dass man in seine, dass man die Beziehung zwischen Quine und Hume diskutiert hier, was Quine sozusagen meint, was in diesem Globus Intellektualis das Zentrum jeweils ist, die Sachen, die wir uns nicht ausreden lassen, so lang, bis uns nicht, ne, irgendetwas zwingt, auch das aufzugeben. Also das ist die Basis für die Auszeichnung von Naturgesetzen. Jetzt nur ganz kurz noch zwei, drei Worte, dann muss ich leider, wie gesagt, heute früh aufhören. Zu dem Teil 2. Der Teil 2 ist ja die eigentliche, da ist ja seine eigentliche Beweisführung. Also der Teil 2 ist ja, der bringt sozusagen die empirischen Tatsachen. Das sage ich Ihnen jetzt nur ganz kurz und weil es da ein paar Dinge gibt, die interessant sind und Probleme sind, über die man extra reden könnte, aber ich höre da auf, über Hume zu reden und gehe, wie gesagt, auf was anderes über. Also das Wichtigste, das Erste, was er sagt, ist, diese vollqualifizierte Zeugenschaft ist eine Illusion. Also was sozusagen bei Proof against Proof auf der Seite der Zeugenschaft die perfekte Zeugenschaft ist, das ist eine Illusion, das wird nach normalen Kriterien einfach nicht oder viel zu selten erreicht. Der interessanteste Gedanke, zweistufig, der interessante Gedanke ist ein zweistufiger Gedanke und besteht auf der ersten Stufe darin, dass er feststellt, dass gegen sozusagen die Verlässlichkeit der Bezeugung in solchen Fällen, die uns hier interessiert, gegen die Verlässlichkeit der Bezeugung in solchen Fällen sozusagen sowas eine ganz allgemeine Tatsache spricht, nämlich eine natürliche Neigung der Menschen an das Wunderbare zu glauben. Das ist etwas, was in einer Spannung steht, zu dem, was man in einer Spannung sehen muss, zu dem Prinzip, dass ja Erfahrung uns lehrt, dass die Menschen letztlich lieber die Wahrheit sagen, dass das Gedächtnis der Menschen, dass sie lieber ein wahres Zeugnis geben als ein falsches und dass sozusagen das Gedächtnis verlässlich ist und solche Sachen. Dazu steht es in einer gewissen Spannung, dass er sagt, es gibt eine natürliche Neigung der Menschen an das Wunderbare zu glauben. We may observe in human nature a principle which, if strictly examined, will be found to diminish extremely the assurance which we might from human testimony have in any kind of prodigy. The maxim by which we commonly conduct ourselves in our reasonings is that the objects of which we have no experience, resemble souls of which we have. That we have found to be most usual is always most probable. That what we have found to be most usual is always most probable. Aber wenn man weiterschaut, dann sieht man, dass hier unwahrscheinlich eine Sache ist, man umso eher drauf reinfällt. Und dann zitiert er da die Beispiele, mit was für einer Gier sozusagen die Menschen die Berichte, genau diese Berichte von den wunderbaren Sachen, von den blutenden Steinen und diesem ganzen Zeug aus fernen Ländern da und was es da alles gibt und so. Menschen, die sich mit heißem Blei das Gesicht waschen und so. Ne? The Passion of Surprise and Wonder. Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, also dass er das, was bei Descartes diese Grundpassion oder dieser Grundaffekt der Admiratio ist, bei ihm sozusagen auch als eine Art natürliche Anlage betrachtet wird, gegen die man aber arbeiten muss. Das heißt, für seine empirische Argumentation oder im Zuge seiner empirischen Argumentation spielt es eine große Rolle, und jetzt kann man schon dieses Wort vielleicht verwenden, dass er an sowas wie einen Fortschritt glaubt. Jetzt in diesem Kontext kann man schon, also zum Beispiel sagt er da einmal, bei wenig zivilisierten Völkern und so weiter, wo sozusagen die Kommunikationsmittel nicht so ausgereift sind, wo es noch keine Royal Society gibt oder sowas ähnliches, da sind die Berichte über Wunder viel mehr. Da glauben die Leute viel mehr an Wunder. Je kultivierter und zivilisierter die Menschen sind, je höher sie ihre Kommunikationsmittel entwickeln, je mehr sie bereit sind, ihre Erfahrung aus verschiedenen Quellen anzureichern, umso weniger glauben sie dann an diese Wunder. Aber es gibt eine natürliche Neigung. Und das ist natürlich was, was er ins Treffen führen kann gegen die Berichte von Wundern, die im Alten Testament vorkommen, also Teilung des Wassers und solche Sachen. Weil er da sagt er ausdrücklich, das war noch ein ganz, ganz brutal, nicht? Also ein rohes und unzivilisiertes Volk, die haben sich da solche Sachen erzählt und geglaubt. Und jetzt sind wir aber schon gebildet, wise men sind wir und wir glauben sowas nimmer mehr. Das ist ein wichtiger Punkt, also gegen die von der Bibel bezeigten Wunder geht er an dieser Stelle vor. Und dann sagt er im zweiten Schritt von dieser Argumentation, und diese natürliche Neigung, den Bericht vom Wunderbaren zu glauben, die was zu tun hat mit einem Gefallen finden daran, also mit einer Freude am Exotischen, sozusagen am Außergewöhnlichen, die zweite Stufe dazu ist, das wird noch verstärkt, wenn es sich um religiösen Enthusiasmus handelt. Der Enthusiasmus verstärkt den Wunderglauben. Also wir sind in einer Zeit, wo man eigentlich schon nicht mehr diese Wunder glauben oder so, aber das, was uns in unserer Zeit sozusagen noch immer dazu bewegt, solche Dinge zu glauben, die eigentlich nur die Unzivilisierten und Ungebildeten glauben, das ist der religiöse Enthusiasmus. Letztes Zitat. A religionist, ein Religionist, may be an enthusiast and imagine he sees what has no reality. He may know his narrative to be false and yet persevere in it. With the best intentions of the world for the sake of promoting so holy a cause, or even where his delusion has not place, vanity excited by so strong a temptation operates on him more powerfully than on the rest of mankind in any other circumstances. Da bringt er dann Beispiele, ich habe mir da aufgeschrieben, für einen Übergang sozusagen vom Tratsch zur Religion, Leichtgläubigkeit, sozusagen, da hat er sowas, wenn in irgendeinem Dorf zwei junge Menschen verschiedenen Geschlechts zweimal nebeneinander hergehend auf einem Weg gesehen worden sind, dann sagen eine Woche später alle, die haben schon 5 Jahre lang ein Verhältnis miteinander oder so. Und jeder glaubt das, was da weiter erzählt wird. Das ist diese Leichtgläubigkeitssache. Und der religiöse Enthusiasmus ist etwas, was diese Leichtgläubigkeit unter Umständen, in denen wir ja eigentlich nicht mehr auf den Leim gehen, noch immer aufrechterhalten kann. Das heißt, das Interessante an diesem Gedanken ist, die wirkliche Umkehrung, also dass sozusagen der religiöse Enthusiasmus etwas ist, was mit irgendeinem Inhalt der Überzeugung oder des Glaubens oder mit einem Glauben an die Wirkkraft des Schöpfergottes in einem einzelnen Wunder gar nichts mehr zu tun hat, sondern nur mehr ein psychologischer Zustand ist, der auf der Seite der Bezeugung sozusagen den Zeiger nach unten drückt. Und wirklich in einer gewissen Weise kann man in diesem Text von Hume einen Abschluss dieser Diskussion über die Wunder sehen, weil es wirklich nur mehr um die Frage geht, was es sein könnte, was uns glauben lässt, dass es Wunder gibt, als Wunder völlig herausgelöst aus den Inhalten, mit denen das Wunder von anderen Arten der Seltsamkeit im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit noch unterschieden worden ist. Eine Sache, die man da feststellen kann, ist, oder eine Terminologie, eine Sprache, in der man das auch fassen kann, ist, dass hier eben mit diesem Hintergrund der Wahrscheinlichkeitsüberlegungen die Frage des Wunders, des Seltsamen überhaupt, einfach endgültig transformiert worden ist zu einer Frage des Verhältnisses von Gewöhnlichem und Ungewöhnlichem und nicht mehr von Übereinstimmung mit einer gewissen Norm oder Nicht-Übereinstimmung mit einer gewissen Norm, weil die Erfahrung selbst, die Evidenz selbst, die wir haben, nur mehr durch so eine Proportion zwischen Fällen und Gegenfällen bestimmt ist und nicht durch eine bestimmte inhaltliche Norm. Und da in dieser Transformation der Frage Norm oder Abweichung von der Norm in die Frage Gewöhnliches oder Ungewöhnliches und extrem Ungewöhnliches, in dieser Frage ist es eben natürlich ganz interessant, dass er da dann noch diesen Punkt extra macht mit einer speziellen Faszination durch das Ungewöhnliche. Ne? Dass das Ungewöhnliche sozusagen trotzdem eine eigene Faszination hat. Und es wäre in einer gewissen Weise nicht unlogisch, wenn ich jetzt da in meiner Vorlesung fortfahren würde mit Wittgenstein, bei dem ich das besprechen werde, welche Rolle sozusagen es in der philosophischen Theoriebildung oder in der Philosophie spielt, sozusagen sich durch Ungewöhnliches, durch das Seltsame faszinieren zu lassen. Mache ich aber eigentlich nicht, mache ich nicht, sondern es muss irgendwie eine Abwechslung geben und ich werde in den nächsten Stunden über eine ganz spezielle Art des Ungewöhnlichen, nämlich über das Unheimliche, ein bisschen was sagen, über diesen Text von Freud und über den E.T.A. Hoffmann-Text, auf den er sich da bezieht und werde dann über die Diskussion oder über die Interpretation, die Stanley Cavell dieser Sache gibt, dieser Freudschen Theorie des Unheimlichen, wieder auf den Wittgenstein. Also ich komme mache einen Umweg, um das wieder zusammenzuschließen. Bis nächste Woche.